Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radinfo vom Donnerstag, dem 16. Oktober. Und darum geht es bei uns heute. Ärzte ohne Grenzen lädt zur Filmvorführung ein. Der Film Khartoum erzählt das Schicksal von 5 SudanesInnen.
Der Film sei ein Archiv der Widerstandsfähigkeit, so die FilmemacherInnen. Ein visuelles Denkmal für Menschen, die allzu oft als Opfer dargestellt werden.
Und Wind, das gibt es auch auf dem Mars. Dieser ist schneller als bisher angenommen.
Und jetzt in dem konkreten Fall würden wir zum Beispiel in der Zukunft sagen können oder besser modellieren können, wie das Klima auf dem Mars eigentlich aussieht und wie es in der Zukunft aussehen wird zum Beispiel und wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat auch natürlich.
Das sagt Valentin Bickel von der Universität Bern. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung, zuerst aber die Nachrichten des Tages. In Gaza gehen die israelischen Angriffe trotz des Waffenstillstands weiter, Ursi Grimm.
Eine israelische Drohne tötete mindestens einen Palästinenser in Khan Yunis, wie das Nasser-Krankenhaus meldet. Al Jazeera berichtet, dass sich gemäß israelischer Regierung die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und Gaza weiter verzögern wird. Der israelische Verteidigungsminister fordert das Militär auf, einen umfassenden Plan zur Bekämpfung der Hamas auszuarbeiten, falls der Waffenstillstand in Gaza zusammenbreche. Die Hamas gibt die von 2 weiteren israelischen Gefangenen zurück, räumt jedoch ein, dass sie spezielle Ausrüstung und Hilfe benötige, um die noch unter den Trümmern begrabenen Leichen zu finden. Seit Oktober 2023 hat der Krieg mindestens 67.000 Menschen getötet. Bei den Angriffen vom 7. Oktober tötete die Hamas in Israel über 1.000 Menschen und nahm rund 200 gefangen.
Afghanistan und Pakistan vereinbaren einen Waffenstillstand nach tödlichen Luftangriffen und Bodenkämpfen.
Gestern teilte das pakistanische Außenministerium mit, dass sich beide Seiten auf eine vorübergehende Waffenruhe für die nächsten 48 Stunden ab 18 Uhr pakistanischer Zeit geeinigt hätten. Radio Free Europe, Radio Liberty berichtete über heftige Kämpfe zwischen Taliban-Kämpfern und pakistanischen Sicherheitskräften vom 11. und 12. Oktober. Dutzende Menschen kamen ums Leben und wichtige Grenzübergänge entlang der 2600 Kilometer langen Grenze wurden geschlossen. Es handelte sich um die tödlichsten Kämpfe zwischen den beiden Seiten seit jeher. Pakistan führte Luftangriffe in der südafghanischen Provinz Kandahar durch, bei denen es zu mehreren Opfern kam, wie Einheimische gegenüber Radio Azadi berichteten.
Nach Frankreich.
Der neue Premierminister Sébastien Lecornu stellt sich heute den Misstrauensanträgen des Parlaments. Diese stellten die Parteien La France Insoumise und der Rassemblement National bereits am Montag, also noch bevor Lecornu am Dienstag seine allgemeine politische Erklärung bekannt gab. Wie La Libération berichtet, ist zu erwarten, dass die sozialistischen Abgeordneten sich der Stimme enthalten werden. Denn Lecornu versprach am Dienstag, dass er die Rentenreform aussetzen werde, sowie Holdinggesellschaften und SpitzenverdienerInnen stärker besteuern wird. Ohne die Stimmen der SozialistInnen wird keine Mehrheit im Parlament zustande kommen, um Lecornu zu stürzen. Lecornu hat auch erklärt, auf Artikel 49,3 der französischen Verfassung zu verzichten. Dieser Artikel erlaubt es der Regierung, Gesetzesvorlagen ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durchzusetzen. Vor 2 Jahren setzte die Regierung diesen Artikel ein, um eine Rentenreform durchzudrücken. Als Präsident Emmanuel Macron unter der Regierung François Hollande Wirtschaftsminister war, stand er dem Artikel noch skeptisch gegenüber.
Wir kommen in die Schweiz.
Die Verhandlungen um den Landesmantelvertrag, der die Arbeitsbedingungen der rund 80.000 BauarbeiterInnen in der Schweiz regelt, sind ins Stocken geraten. Wie die Gewerkschaft Unia mitteilt, hat sie unter den BauarbeiterInnen eine Abstimmung durchgeführt, bei der sich fast 90% für einen Streik ausgesprochen haben. Erste Protesttage beginnen bereits ab nächster Woche. So legen am kommenden Montag die Bauarbeiter im Tessin ihre Arbeit nieder. Die BauarbeiterInnen in weiteren Regionen folgen in den darauffolgenden Wochen. Der Baumeisterverband hat bis Ende Jahr Zeit, auf die Forderung der BauarbeiterInnen einzugehen. Ansonsten droht 2026 ein landesweiter Branchenstreik.
In den Kanton Bern.
Der Regierungsrat gibt grünes Licht für die Fusion der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern mit dem Psychiatriezentrum Münsingen. Dies soll die psychiatrische Versorgung sichern. Die Zusammenarbeit mit den regionalen Spitalzentren soll verstärkt werden, mit dem Ziel, einen großen Teil der psychiatrischen Grundversorgung wohnortsnah erbringen zu können. Die psychiatrische Versorgung im Kanton Bern stand in der letzten Zeit vermehrt in der Kritik.
Und zuletzt noch eine Meldung aus der Kultur.
Die Camerata Bern, Werner Hasler, Nemo und Suki werden mit dem Musikpreis des Kantons Bern 2025 geehrt. Das Preisgeld beträgt je 15.000 Franken. Der mit 3.000 Franken dotierte Nachwuchsförderpreis Gut Gör geht an den Rapper Jule X. Juriert und vorgeschlagen werden die PreisträgerInnen von der Kantonalen Musikkommission. Die öffentliche Preisverleihung findet am Montag, dem 17. November im Theater Nebbia in Biel statt.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Der morgige Freitag beginnt mit Nebel und dann bedecktem Himmel, es bleibt aber trocken. Am Freitagnachmittag glatt der Himmel dann zusehends auf, die Tageshöchstwerte liegen bei 12 Grad. Ähnliche Temperaturen erwarten uns auch am Samstag, es wird mehrheitlich sonnig und bleibt trocken. Nebel und hohe Bewölkung gibt es am Sonntag, es wird bis zu 13 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Migration, Rassismus, Generationenkonflikte und Identität. Vor und nach der Revolution im Sudan. Mit diesen Themen beschäftigt sich der preisgekrönte Film Khartoum. Morgen Abend lädt Ärzte ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Filmfestival und Forum für Menschenrechte und dem Human Rights Film Festival Zürich zu einer Sondervorführung des Films ein. Khartoum wurde von den Filmemachenden Anas Said, Rawia Al-Hajj, Brahim Snoopy und Tiema Ahmed produziert und erzählt die Geschichten von fünf sudanesischen ProtagonistInnen. Simon Keller hat sich den Film angeschaut.
Der Straßenjunge Lokain und sein bester Freund Wilson begeben sich auf eine Mission in den Müllhalden von Khartoum. Sie wollen zwei schöne Hemden kaufen. Katmala ist alleinerziehende Mutter und Teeverkäuferin. Sie unterhält ihre täglichen KundInnen mit Klatsch und Kardamom-Kaffee. Mashti ist ein Beamter. Er entflieht dem Büroalltag, indem er mit seinem Sohn Brieftaubenrennen veranstaltet. Jawad, ein Sufi-Rastafari und Widerstandskämpfer, fährt Motorrad. Er protestiert für eine zivile Regierung und gegen das Militär. Fünf Leben, eine Stadt. Khartoum, das ist der Film in diesem Jahr erschienen. Er erzählt das Schicksal der SudanesInnen. Die Geschichte der fünf ProtagonistInnen verflechten sich auf unerwartete Weise durch animierte Träume, Straßenrevolutionen und den Krieg. Was sie verbindet? Die Suche nach der Freiheit. Als die Dreharbeiten des Films Khartoum im Jahr 2022 begannen, sah sich der Sudan mit einer Militärführung konfrontiert, die vorherige zivile Regierung gestürzt hatte. Die Filmproduktion begann ursprünglich als kleiner Dokumentarfilm-Workshop, der vom britischen Dokumentarfilmer Phil Cox in Zusammenarbeit mit Talal Afifi, dem CEO der Sudan Film Factory in Khartoum, ins Leben gerufen wurde. Die Dreharbeiten in Khartoum wurden durch anhaltende Unruhen, Proteste und Verhaftungen zunehmend angespannt. Die Produktion wurde dann durch den Ausbruch des Krieges im April 23 unterbrochen, als Kampfflugzeuge die Stadt aus der Luft bombardierten und bewaffnete Männer durch die Straßen zogen. Über 10 Millionen Menschen wurden seither vertrieben. Sudan ist eine der größten humanitären Katastrophen weltweit. Noch immer halten die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Armee und den Rapid Support Forces an. Die Produzenten Giovanna Stoponi und Talal Afifi beschlossen bei Kriegsausbruch sofort, die verbleibenden Filmgelder zu verwenden, um den sudanesischen Filmemachern zur Flucht nach Ostafrika zu verhelfen. Das Produktionsteam sammelte sich neu und beschloss, die ProtagonistInnen ihrer Dreharbeiten zu finden und herauszuholen. Eine mühsame Suche nach ihnen und geheimen Fluchtwegen aus Khartoum begann. Ende 2023 und Anfang 2024 fand das Team wieder zusammen. Die Filmemachenden und die ProtagonistInnen, unterstützt von der Produktion, kamen zusammen in einem Gebäude als Flüchtlinge unter. In diesem Moment entstanden eine Verbundenheit und die Entschlossenheit, den vor dem Krieg begonnenen Film fortzusetzen. Das Team arbeitete neu mit Greenscreen-Rekonstruktionen, um ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Stimmen mit grafischen Animationen und Traumlandschaften zu erzählen. All dies wurde mit dem Originalmaterial vor dem Krieg, das mit Handys gedreht wurde, verwoben. So entstanden der vielfältig visuelle Stil, die intime Nähe durch die Handyaufnahmen und die Traumlandschaften im Film Khartoum. Es ist ein Produktions- und Kreativstil, der aus dem Krieg hervorgegangen ist. Die zwei Straßenjungen reiten auf einem Löwen durch bewaffnete Milizen. Jawad, der Sufi Rastafari Motorfahrer, fliegt über die sudanesischen Pyramiden hinweg. Und die Teeverkäuferin singt unter einem blühenden Baum in den Nuba-Bergen von ihrer Hoffnung, ihr Kind zu beschützen. Für die Filmmachenden ist klar, das Werk zeigt eine neue Erzählform und es ist damit ein filmischer Akt des Widerstands. Der Film sei ein Archiv der Widerstandsfähigkeit, so die FilmemacherInnen, ein visuelles Denkmal für Menschen, die allzu oft als Opfer dargestellt werden. Durch diese Linse würden sie als Kämpfer, als Träumende und als Überlebende gezeigt, ihr Leben so komplex wie die Stadt, die sie einst ihre Heimat nannten. Sie müssten unvorstellbare Verluste verkraften und wagen es dennoch zu hoffen und zu leben.
Der Film Khartoum wird morgen Abend um 18 Uhr im Kino Corso in Freiburg gezeigt. Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit Ärzte ohne Grenzen statt.
Rabe Info.
Ein Forschungsteam der Uni Bern hat rasende Winde und Staubteufel auf dem Mars entdeckt. Auf dem Mars erreichen Staubteufel und Winde Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer pro Stunde und sind damit schneller als bisher angenommen. Dies zeigt eine Untersuchung eines internationalen Forschungsteams unter der Leitung der Universität Bern. Simon Keller hat Dr. Valentin Bickel am Center for Space and Habitability der Universität Bern getroffen.
Valentin Bickel, ihr habt die Windgeschwindigkeit erforscht auf dem Mars. Ihr redet von sogenannten Staubteufeln. Was sind Staubteufel genau?
Staubteufel entstehen, wenn sich Luft von der Marsoberfläche abhebt durch Temperatur auf der Oberfläche und dann durch Scherwinde, durch horizontale Winde aufgedreht wird quasi und dann eben Staub von der Oberfläche in die Luft hebt. Und dann werden sie eben sichtbar mit dem bloßen Auge.
Ihr sagt, dass diese Winde eine höhere Geschwindigkeit aufweisen als angenommen. Wie habt ihr diese Winde messen können auf dem Mars?
Genau, das Coole ist eben an den Staubteufeln, dass sie den Wind sichtbar machen. Eigentlich ist der Wind ja unsichtbar fürs bloße Auge. Aber durch die Staubteufel, die ja mit dem Windfeld sich fortbewegen, können wir quasi aus dem Orbit mit Kameras aus dem Orbit erkennen, wie schnell sich diese Staubteufel vorwärts bewegen. Und dadurch können wir indirekt die Windgeschwindigkeit auf dem Mars messen.
Und was bringt uns jetzt diese Erkenntnis, wenn wir wissen, dass es da solche Windgeschwindigkeiten gibt?
Also die Windgeschwindigkeit ist wichtig, weil sie zum großen Teil beeinflusst, wie viel Staub von der Oberfläche in die Atmosphäre gehoben wird. Also mehr Wind, schnellere Windgeschwindigkeit bedeutet mehr Staub in der Atmosphäre.
Auf welche Weise beeinflusst das die Menschen, die NormalbürgerInnen?
Ich glaube, nicht wirklich auf der Erde. Aber falls sie auf dem Mars eines Tages leben wollen würden, würde der Staub in der Atmosphäre auf jeden Fall wichtig sein, weil der Staub eben zum großen Teil die Temperatur in der Atmosphäre kontrolliert. Er kontrolliert damit auch das Wetter und das Klima auf dem Mars. Also ist ein sehr großzügig wirkender Teil des Mars-Klimas.
Die Berner Weltraumforschung, die hat Geschichte. Wie sieht diese Berner Weltraumforschung, die Geschichte genau aus?
Also eine lange, lange Geschichte. Ich glaube, das erste Instrument, die erste Mission, in der man teilgenommen hat, war damals zur Apollo-Zeit. Das Sonnensegel auf dem Mond, also die erste Flagge auf dem Mond. Das ist, glaube ich, der erste wirkliche Auftritt von der Berner Weltraumforschung. Aber seitdem gab es sehr viele Instrumente, sehr viele Missionen, die aus Bern geleitet werden. Zum Beispiel die JUICE-Mission der ESA, die gerade fliegt Richtung Jupiter. Und ganz viele andere Instrumente, die auf dem Weg zum Mond sind zum Beispiel.
Auch diese Forschung ist entstanden mit anderen Forschungsteams. Wie wichtig ist das, diese Zusammenarbeit mit anderen Forschungsteams in diesen Bereichen der Weltraumforschung?
Das ist absolut essentiell. Also unser Experiment für die Publikation in dem Fall benutzt zwei Kameras. Eine wurde in Bern entwickelt und gebaut, Cassis. Und die andere wurde eben in Berlin gebaut, von Kolleginnen und Kollegen vom DLR. Und wenn man beide Daten benutzen möchte, braucht man natürlich beide Teams in einem Projekt, um das darstellen zu können.
Und was bedeutet das für eine Universität Bern, solche Forschungserkenntnisse?
Es ist immer ein Schritt vorwärts auf unserem langen Weg, das Klima des Mars zu verstehen. Und jetzt wissen wir zum Beispiel, dass unsere Klimamodelle, die wir vom Mars jetzt bisher benutzt haben, wahrscheinlich viel zu langsame Windgeschwindigkeiten benutzen. Und dadurch ist das ganze System einfach weniger dynamisch. Und jetzt in dem konkreten Fall würden wir zum Beispiel in der Zukunft sagen können oder besser modellieren können, wie das Klima auf dem Mars eigentlich aussieht und wie es in der Zukunft aussehen wird zum Beispiel und wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat auch natürlich.
Das war Valentin Bickel am Center for Space and Habitability der Universität Bern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und das war die Rabe Info-Sendung vom Donnerstag, 16. Oktober. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm und Simon Keller. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Piuxi. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, habt schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.